Ja, es scheint zu funktionieren, hoffentlich.
Okay, gut, dann zähle ich jetzt runter. 5, 4,
3,
2,
1, los. Das war so zeitweise.
Das war so schepp.
Das war ja gar nicht.
Das hat ja gar nicht funktioniert.
Ich glaube, so eine Zahl ist einfach zu lang.
Doll.
Irgendwas Kürzeres.
Vor allem, ich habe auch meine Geschwindigkeit beim Reden geändert, weil ich wollte, dass wir gleichzeitig sprechen, aber ihr hört es ja verzögert, deshalb klappt es ja gar nicht.
Nee, Freddy, das müssen wir noch üben.
Ja, übrigens, Thema Herr Bassing. Meine Schwester hat mir das Feedback gegeben, dass in der Folge Wer ist BJ nicht einmal erklärt wurde, wofür die Buchstaben stehen. Das heißt, sie weiß bis heute nicht, wie du heißt.
Das ist halt eigentlich der größte Fehler, der hätte passieren können.
Ja, schon auf eine Art. Ja, willst du das vielleicht gerade mal nachholen?
Wer ist BJ, ist die große Frage.
Sag doch mal deinen Namen.
Bene.
Ja. Viel Spaß.
Ach, das
bist du bereit, Ruben?
Ja, ich habe noch...
Hast du noch Müsli zwischen linken Zahn noch? Oder geht das?
ja, ich hab noch so einen Nougat-Tresor zwischen meinen Schneidezähnen klemmen. Was Bene, jetzt hör mal auf Quatsch zu machen, verdammt nochmal.
Okay, also dazu ist erstmal ganz wichtig, was ihr trinkt und aus welchen Behältern ihr das trinkt.
Ich trinke Kaffee und Wasser aus Tasse und Gläsern.
Liegt es an der Zeit?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist ja eine außergewöhnliche Zeit. Wir haben jetzt mittags, kurz vor eins. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir um die Uhrzeit eine Folge aufnehmen, oder?
Normalerweise immer am Abend, ja.
Ich wollte eigentlich sagen, es ist noch früh morgens. Aber das hat mich getäuscht. Was man vielleicht noch kurz mal dazu sagen könnte, weil vielleicht ist es interessant zu wissen, das ist jetzt die erste Folge, die wir aufnehmen, ohne alle an einem Ort zu sitzen. Also wir haben uns quasi von 6 Leute sitzen um ein Mikrofon herum dazu entwickelt, dass 3 Leute vor jeweils einem Mikrofon sitzen und alle sitzen zu Hause. Ah ja, und ich trinke übrigens eine ganze Tasse Espresso. Ich habe nämlich keinen normalen Kaffee da, deshalb trinke ich quasi so viel Espresso wie Kaffee normalerweise.
Aber Freddy, du hattest ja auch sehr viel Zeit in letzter Zeit, weil du ja deinen Bachelor auch beendet hattest. Dann hast du dir den Spaß gemacht oder du bist ja gerade dabei, dein eigenes Geschirr zu designen, beziehungsweise auch zu entwerfen. Das findet man dann auf unserem Instagram. Das sind die Bilder 229 bis 231. Das sind 3 Bilder.
Ja, vielen Dank für die Werbung. Das muss auch gar nicht so hochtönen, aber ich hatte einfach Zeit und Lust. Und so ging es mir halt bei den Tassen, dass ich einfach keine Tasse gefunden habe, wo ich sagte, dass sie mir wirklich gefällt. Mhm. Und meine Familie hat früher so ein Kindergeschirr bei einer Töpferin machen lassen. Und ich habe dann einen Entwurf gemacht, der auf dieser alten Kindertasse eben basiert. Also, dass es diese Form gibt, dass sie nach oben leicht zuläuft und enger wird. Das hat bei der Kindertasse was mit der Standsicherheit zu tun gehabt. Aber die Überlegung bei der Tasse war dann eigentlich, eine Tasse zu machen, die quasi durch ihre Form eben keine Typologie vorgibt. Also das tönt jetzt sehr hoch, das meine ich nämlich damit auch, das ist ja jetzt nur eine Tasse, aber auch Tassen haben ja verschiedene Arten und Typen, die für verschiedene Getränke prädestiniert sind. Also jeder von uns erkennt ein Martini-Glas und jeder von uns erkennt auch eine gläserne Teetasse und jeder sieht auch eine Espresso-Tasse.
Ja.
Und die Überlegung war da halt, eine Tasse zu machen, die quasi so viele Getränke wie möglich fasst. Also natürlich ist sie immer noch nicht perfekt für Espresso, weil die eigentlich kleiner sind. Aber das habe ich einfach so gelöst, indem ich 4 reinmache und dann funktioniert das auch. Ich habe eine Idee.
Ja.
Der Text von Hollein.
Ja.
Wir nehmen den einfach jetzt zur Hand und ich bin ab jetzt einfach Hans Hollein in diesem Gespräch, okay?
Einen Moment, warte, gib mir 2 Minuten. Eine Sekunde.
Okay. Eins. Was für eine Spanne. 2 Minuten? Nee, warte, eine Sekunde.
So, ich brauche 2 Minuten. Ach nein, das schaffe ich schneller. Eine Sekunde.
Man hätte sich da auch in der Mitte treffen können. Also ich hätte ihm ja auch eine Minute gegeben. Und ich bin mir auch sicher, dass die Minute die bessere Schätzung gewesen wäre. Soll ich dann einfach mal mit einem Satz anfangen?
Ja.
Okay. Architektur, eine Idee hineingebaut in den unendlichen Raum, die geistige Kraft und Macht des Menschen manifestierend, materielle Gestalt und Ausdruck seiner Bestimmung, seines Lebens. Das heißt, es geht bei ihm nicht in erster Linie um Gebäude, wenn man so will, sondern es ist erstmal eine sehr philosophische Idee.
Finde ich erstmal sehr schwierig, weil ich finde, an sich folgt einem Gebäude, beziehungsweise auch die äußere Form eines Gebäudes ist ja immer besonders funktional begründet. Es sei also unabhängig davon, ob es jetzt eine Kirche ist oder ob wir über ein Wohngebäude sprechen Und das unabhängig freigelöst davon zu sehen, verstehe ich nicht ganz, weil natürlich baut man aufgrund, es entsteht Architektur aufgrund eines Bedürfnisses. Und wenn dieses Bedürfnis dann nicht in der Form wiedererkennbar ist, dann ist doch also stellt sich für mich zunächst die Frage, also was der Hintergrund ist, warum man das überhaupt machen sollte, Architektur fernab von Funktionen zu sehen, beziehungsweise es auch so ausdrücken zu lassen.
Ich glaube, er macht einen entscheidenden Fehler, und zwar räumt er, um in die Architekturtheorie einzusteigen, den Raum erstmal unendlich leer. Und das mache ich auch immer sehr gerne, wenn ich in die Theorie gehe, wenn ich über Dinge nachdenke, versuche ich im Detail darüber nachzudenken, ohne äußere Einflüsse. Das kann ich verstehen und das funktioniert auch ein Stück weit. Und dann kann ich auch nachvollziehen, warum er meint, das sei eine geistige Manifestation. Aber er macht einen entscheidenden Fehler, und ich glaube, dass Architektur von Grund auf Kontext ist. Architektur ist Kontext, Architektur ist Gebrauch. Und du kannst, wenn er auch sagt, es ist dreidimensional, also gebaute Form, oder nicht gebaute Form, das war wer anders, aber was sagt er, es ist gebaute Geistigkeit oder sowas. Und ich glaube, dass das nicht funktioniert, weil wir halt einfach, jedes Gebäude hat nun mal seinen Kontext und seinen Gebrauch, und wenn wir den missachten und glauben, rein aus der geistigen Reife etwas entstehen lassen zu können, würden wir auf alle anderen quasi ein Stück weit auch hinabschauen und deren Gebäude auch nicht würdigen, und würden die das Gleiche machen, würde ja nachher ein Architekturzoo entstehen, der aber miteinander nicht viel zu tun hat und auch einen ganz komischen Kontext bildet, also keinen gesunden menschlichen Kontext mehr hat, weil die menschliche Maßstab verloren geht, wenn es auch seinerseits nur die Elite entscheiden dürfte, so wie er das sieht.
Da hätte ich noch eine Frage. Ich hätte es eher andersrum gesehen, nämlich dass in dem Fall die Architekturen sehr ähnlich aussehen, weil es ja nicht mehr aufgrund der Funktion das Gebäude die und die Dimension annimmt, die und die Proportion annimmt und genauso sitzt, wie es sitzt, sondern unabhängig von der Funktion wird es ja betrachtet und der Gebrauch wird einfach in dieses Gebäude hineingesetzt. Wäre dann nicht unsere Welt, alles, was sich umgibt, alle Architekturen an sich ähnlich, weil es ja keiner Funktion also es sucht ja nicht die Funktion.
Aber wenn sie ja Vergeistigung ist, des Individuums, dann ist sie ja individuell.
Also ich habe das nämlich so verstanden, wir haben die Funktion, die Kirche, und die Kirche hat den Glockenturm, die Kirche will einen Raum schaffen, funktional, der einen zum Nachdenken also zum Nachdenklich stimmt, über Gott und die Welt nachzudenken. Aber laut seiner Meinung nach ist die Funktion ja außen, sollte nicht ablesbar sein. Das heißt, die Kirche hat eine ähnliche Kubatur und äußere Wirkung und ähnliche Form wie ein Bürogebäude. Ist es dann nicht eine Monotonie, die eine Stadt einnehmen würde? Gerne jetzt, Freddy.
Ich wollte eigentlich noch kurz einhaken, als du eben gesagt hast, der funktionelle Anspruch einer Kirche ist es, einen Raum zu schaffen, der zum Beispiel zum Nachdenken anregt. Aber ich finde halt, dass, und da kommen wir wieder zurück zu Zumthor, dass halt das Wort Funktion nicht gleichbedeutend mit Gebrauch ist. Ich habe zum Beispiel damals bei dem Stegreif, wo es um Form follows Function geht, einen Hocker gebaut, der nur aus 4 Holzelementen besteht, die fast exakt gleich groß sind, 3 Scheiben und eine Platte, die dann am Ende quasi einen Würfel ergeben, auf dem man sitzen kann. Weil Funktion ist, so wie ich das verstehe, das Minimalbedürfnis des Gebrauchs. Also du kannst darauf sitzen. Es ist hoch genug, um darauf zu sitzen, und stabil genug, dass du darauf Platz nehmen kannst. Aber der Gebrauch ist dann quasi die Benutzung im weitesten Sinne. Genauso wie bei einer Kirche, der funktionale Anspruch eigentlich nur wäre, okay, es ist ein Raum, der dich umgibt und du wirst nicht nass. Aber der Gebrauch ist natürlich, du brauchst einen Raum, der emotional ist, der dich anspricht, der dich zur Ruhe kommen lässt und so weiter. Ich denke, die Funktion kann man relativ hart definieren. Man kann sagen, wir brauchen eine Tür, die 1 Meter breit und 2 Meter hoch ist, damit wir durch können. Aber was für eine Tür für den Gebrauch richtig ist, das ist dann wieder schwieriger. So verstehe ich das.
Und wo ordnen wir da jetzt Zweck ein? Weil Hans Holland sagt ja, Architektur, was sagt er genau? Architektur ist nicht Ausdruck des Zweck. Genau, zwecklos.
Also der Zweck ist ja sowas wie die Bestimmung. Also Architektur ist für ihn ein Selbstzweck. Das Gebäude meint sich selbst, sagt er auch in dem Text. Ich denke, so versteht er das, dass dieses Gebäude eben nicht irgendetwas anderes ist, sondern das Gebäude ist einfach das Gebäude. Er schreibt ja auch, alles, was wir bauen, wird seine Verwendung finden. Form folgt nicht Funktion, Form entsteht nicht von selbst. Also er geht eigentlich so andersrum hin. Er macht quasi einfach Form und dann findet sich die Funktion dafür. Er fängt nicht bei der Funktion an.
Also quasi die Bedürfnisse, unabhängig von den Bedürfnissen, Architekturen zu entwickeln und danach funktionell zu suchen, was könnte in dieses Gebäude reinpassen und dann in diese Architektur die Funktion reinsetzen.
Ja, aber ich finde das sehr widersprüchlich, was er schreibt, weil zum Beispiel, er schreibt am Anfang von seinem Text, von ihrem Ursprung bis heute hat sich im Wesen und Sinn der Architektur nichts geändert. Bauen ist ein Grundbedürfnis des Menschen, Grundbedürfnis, und dann schreibt er gegen Ende des Textes, ein Bauwerk soll nicht seine Benutzungsart zeigen, ist nicht Umhüllung oder Zuflucht. Aber ich finde doch, Umhüllung und Zuflucht ist doch geradezu die perfekte Definition für Grundbedürfnis von Architektur, wenn es halt wirklich erstmal nur um Schutz und Behausung geht. Aber das revidiert er an dieser Stelle dann wieder und dann sagt er nur, ein Bauwerk ist es selbst, Architektur ist zwecklos.
Das ist ja der größte Widerspruch zu Alberti eigentlich, ne? Architektur, also Alberti sagt ja, Architektur entstand durch, also das Dach entstand durch Schutz vor Regen. Und dann kam die Wand, um Schutz vor äußeren Einwirkungen. Dann kam das Fenster, um dann wieder Licht und Luft rein rauszubekommen. Dann kam die Tür, um raus und reinzugehen. Also genau das Gegenteil.
Ja, er hat es auch nochmal in einem Satz hier stehen. Bauen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Und danach kommt der Satz, es manifestiert sich nicht zuerst im Aufstellen schützender Dächer, sondern in der Errichtung sakraler Gebilde, in der Markierung von Brennpunkten menschlicher Aktivität, Beginn der Stadt.
Ich glaube, das ist naiv.
Das würde ich jetzt nicht so sagen, aber ich hätte das Thema der Umhüllung, welches er auch in dem Satz angesprochen hat, finde ich gerade doch zu, wenn die Funktion nicht gezeigt wird, ist es doch etwas Umhüllendes, weil man etwas versteckt, was sich an sich im Gebäude befindet. Dadurch ist es für mich nicht ganz klar, dass er sagt, es sollte nicht Umhüllung sein, aber es ist nicht ablesbar für die Leute im Außenraum, was denn hier hinten dran ist. Also umhüllst dann im Endeffekt doch die Funktion.
Ja, aber eher verstecken. Also umhüllen ist ja nichts Negatives, nichts Verschleierndes. Umhüllen ist ja erstmal, ich finde, eher was Schützendes.
Okay, also so definierst du das.
Ja. Ich finde, so klingt das einfach.
Der redet immer, habe ich eben noch mit ihm gesprochen. der...
Geht zweimal die Woche frühstücken zusammen, quatschen ein bisschen. Das wäre stark.
Auf einen Liter Espresso. Also er spricht immer davon, dass Architektur als Poesie, den Gedanken finde ich sehr schön, aber er beschreibt es ja immer als so Architektur als sakrale Fantasie, der sonst was, so ein bisschen wie Bruno Taut damals, diese riesen leuchtenden Glasdächer und was weiß ich alles da für Ideen, was die da hatten. Und was macht er denn, wenn der auf einmal so einen Gartenschuppen entwirft? Das würde mich interessieren, weil ist da seine Theorie noch umsetzbar? Baut er sich dann eine Kugel in den Garten und sagt dann, pam, hier, das ist jetzt, da passt da nur ein Rasen mehr rein. Egal, Architektur ist gebaut. Die Form kommt zuerst. Also so.
Ich denke, das ist halt ein eher philosophischer Text. Den kannst du nicht so konkret überprüfen. Aber ich denke genau, das ist so der Schwachpunkt. Wenn man das nämlich dann konkret ansetzt, dann funktioniert das auch, glaube ich, nicht. Ich meine, er hat ja Sachen gebaut. Er hat Museen gebaut. In Frankfurt ist doch das Kuchenstück, wie es alle nennen, ist ja von Hans Hollein gebaut. Und also da gibt es, in der Materialität gibt es Ortbezüge, die Form ergibt sich auch aus einem städtebaulichen Kontext. Und da muss auch jedes Gesetz eingehalten worden sein und da muss auch alles funktionieren, weil sonst dieses Museum, wenn es keine Treppe ins oberste Stockwerk geht und da steht das berühmteste Kunstwerk der Welt, dann wird es keiner sehen.
Das hätte aber auch irgendwie einen Reiz.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre ein gutes Gebäude, um irgendeinen Film da drin zu drehen, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
So eine, dann wird die Architektur so Ausdruck von irgendeiner philosophischen Haltung.
Und so Unerreichbarkeit. Keiner kann
das Kunstwerk sehen. Ja.
Ich würde aber unglaublich gern mal in dem Fall den Städtebau beziehungsweise die Ideen, die er hatte für die Entwicklung der Stadt sehen, von Hans Hollein. Weil ich kann es mir gerade schwierig vorstellen, wie das tatsächlich im Volumen aussieht, wenn man wenn es nicht funktional die Gebäude an sich nach Bedürfnis gebaut werden, sondern an sich wie einen großflächigen Bebauungsplan gibt und dann einfach nur Architekturen an sich entstehen und wie die in der Form sich äußern würden.
Ja,
ich kann mir dazu nichts vorstellen gerade, muss ich ehrlich sagen.
Gibt's da denn irgendwas? Hat er solche Auseinandersetzungen gemacht oder festgehalten grafisch?
Also es ist eine Zeichnung über dem Text.
Ah, so.
Ja, und das sieht aus, als wäre es ein Schnitt durch einen Maulwurfsbau, wo wo so verschiedene Höhlensysteme so übereinander sich anordnen und sich leicht verbinden und überschneiden. Und da drin sind verschiedene Funktionen und Aktivitäten untergebracht. Also ich glaube, das hat so ein bisschen was Metamorphosisches, das so irgendwie, ich weiß nicht, so zusammenwächst. Aber es ist, glaube ich, nicht so konkret prüfbar, weil ich glaube, es gibt dann, das ist so auch so, wie du es vorhin meintest, Ruben, so ohne den Kontext gedacht. Aber es gibt halt nie, es gibt nie einen Raum ohne Kontext. Der Kontext, der kann vielleicht ätzend sein, der kann vielleicht schwer sein, der kann vielleicht auch irgendwie ambivalent sein, aber du hast immer einen Kontext.
Ätzend, fand ich schön.
Und wenn du das oft genug, die Funktion, die du darin unterbringst, also den Gebrauch nimmst und den Ort und den Kontext nimmst, dann hast du schon ganz viele Anhaltspunkte. Aber einfach zu sagen, ein Bauwerk ist es selbst, Architektur ist zwecklos, so diese Verneinung von den, das ist ja eigentlich eine Realitätsverneinung, zu behaupten, dass man das einfach so machen könnte und dass der Zweck darin besteht, quasi geistige Ordnungen in den Raum zu bauen, ist ja total ab vom Leben. Also wenn seine geistige Ordnung nicht mit einbezieht, dass man ein Badezimmer braucht, dann hat er einfach eine sinnlose Wohnung gebaut.
Kennst du das Haus von Peter Merkley bestimmt, oder? Wo er auch nicht weiß, wo er das Bad hinmachen soll.
Und dann in den Flur gepackt hat.
Ja, genau.
Mit der Badewanne in der Schrankzone.
Ja, yes. Das passt sehr gut dazu. Wo er dann sagte, ja, das Bad.
Ganz kurz, du musst kurz die Leute abholen.
Ach so, ja, ich weiß nicht, wie das Projekt heißt. Fällt es dir gerade ein?
Das ist eins der frühesten Bauwerke von ihm.
Auf jeden Fall ist im Untergeschoss hat man Wohnraum mit Küche etc. Und im Obergeschoss hat man dann vier Zimmer, die alle das gleiche Fenster haben, in den Garten raus. Und du hast vorne hast du so eine, wie so einen Erschließungsflur quasi auf der Straßenseite. Und dann fehlt ihm halt Platz für ein Badezimmer. Und hat jetzt einfach in diesen Flur am Ende einfach, also ich sage auch einfach, weil der hat das da einfach reingemacht und sagte dann selber im Interview auch so, ja, da hatten wir keinen Platz für das Badezimmer, aber wir brauchten ja eins. Und dann haben wir das da einfach hinten in diese Ecke gemacht.
Aber das finde ich irgendwie viel charmanter.
Das ist charmant, ja, okay.
Und das ist auch eigentlich ein schönes Beispiel dafür, das zu sehen, dass die Dinge nicht immer von Grund auf perfekt gelöst sein müssen, sondern auch dadurch einen eigenen Charme entwickeln können. Und er erklärt es ja auch gut mit dem Städtebaubezug etc.
Ja, das muss ich, glaube ich, so ein bisschen in der Mitte treffen. Also ich weiß, Bene, am Anfang jetzt von eurem aktuellen Projekt, also ja. Semesterprojekt, Therme und Hotel, worum ich euch übrigens sehr beneide, um sehr die Aufgabenstellung.
Schön, ja. Ja, glaube ich.
Da haben wir über euren Entwurf gesprochen und ja. Du hattest eine sehr klare Haltung, dass dieses Hotel, das ihr entwerft, dieser Riegel sein müsste, der lange aus, und das ist die ganze Zeit sehr funktional begründet, weil es gab die funktionale Bedingung vom Raumprogramm, es muss ein, wie heißt das, Bademantelgang?
Eine Bademantelverbindung geben.
Genau, ein Bademantelgang, also einen privaten Flur, dass man von seinem Zimmer quasi in den Aufzug steigt, runterfährt und relativ schnell in der Therme ist. Und das war das Argument zu sagen, ah nee, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Und ich weiß noch, dass ich dann gesagt habe, ja, aber du kannst doch jetzt nicht beim Bademantelgang anfangen und alle Ideen verwerfen. Und ich finde, da ist dieses Haus von Merkel ein schönes Beispiel. Hätte der mit der Badewanne angefangen und wäre zu dem Schluss gekommen, ja nee, das geht nicht, dann wäre ja die komplette restliche Idee von dem Haus zusammengebrochen. Und das wäre es ja wirklich nicht wert gewesen. Weißt du, was ich meine? Also, dass man so den Mut daraus vielleicht fasst, mit der Idee anzufangen, was man grundsätzlich tun sollte, und nicht mit dem einen Problem und dann immer die Grundidee quasi von einem konkreten Problem immer so zu revidieren.
Das stimmt.
Weil dann kommst du, glaube ich, bei sehr austauschbaren Sachen raus.
Ja, aber für mich ist immer so die Frage, wie man anfängt. Also wie ein Entwurf an sich, wie man damit beginnt, ob man prinzipiell man schaut sich den Kontext an und entwickelt dadurch die städtebauliche Form oder man guckt das Gebäude von innen her an, also man setzt zum Beispiel den Eingang und definiert, wo sollen sich andere Bereiche befinden und dadurch entsteht die Form. Ich finde es interessant, wie Gebäude an sich entstehen, jetzt Bezug jetzt auf unsere Therme, was natürlich auch, weil es natürlich eine sehr freie Aufgabe an sich jetzt erstmal ist.
Kannst ja bald nochmal drüber nachdenken. 2 Monate geht die Thesis los?
Ja, dann sowieso.
3 Monate.
Ja, ja. Es gibt ja, also meiner Meinung nach gibt es, glaube ich, nur 2 richtige Ansätze, wie die architektonische Form entsteht, nämlich einmal städtebaulich, nämlich aus dem Kontext her, wie ist die Körnung, was findet man vor und zudem natürlich auch, wie man es vom Innenraum her entwerfen könnte und somit könnte auch die Form entstehen. Aber ich finde, das ist typologisch begründet. Also ein Gebäude kann, das basiert auf der Typologie auch vor allem. Weil wir haben natürlich unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Gebäude und da kann man nicht immer dran, also es kommt darauf an, wo es steht, erstmal der Kontext und welche Funktion dieses Gebäude haben soll oder im Endeffekt hat. Und das bestimmt auch, wie man an einen Entwurf rangeht, auch von der Formbildung her. Seht ihr das ähnlich wie ich oder seht ihr es anders?
Eine Sache, die ich auch für an sich richtig halte, ist, dass es keine Form ohne Material gibt.
Ja,
das stimmt. Also, dass die materiellen Bedingungen auch die Form erzwingen. Also wenn ich mir Gebäude anschaue von Frank Gehry, wo er dann irgendwelche von seinen geschwungenen Flügelformen aus Ziegelstein macht und das ja irgendwie in diese Form quasi zwingt, das tut richtig weh. Also ein Ziegelstein hat ja eine sehr logische Art, mit ihm zu konstruieren, genauso wie Beton und Holz unterschiedliche Logiken haben, die ihnen innewohnen.
Da kann ich auch wieder nur aggressiv bejahen. Also es kommt... Also ich habe die Erfahrung gemacht in meiner kurzen Entwurfsphase jetzt, die letzten Jahre, dass die Form zu setzen noch nie funktioniert hat. Also noch nie. Und ich mag es, sehr konzeptionell zu arbeiten. Das heißt, ein quadratischer Grundriss kann sehr attraktiv sein, auch natürlich nur in der freien Umgebung. Dennoch glaube ich, dass das seltenst gut funktioniert. Dafür braucht man einfach viel Raum um das Gebäude, um Form setzen zu können. Und da hat man dann vielleicht auch die Gelegenheit, mal organisch oder Ähnliches zu bauen. Wir wurden ja jetzt dieses Semester extrem viel damit konfrontiert. Die Therme als Thema und alle, also wirklich ein Drittel meint jetzt, sie müssten jetzt hier Anmutung ans Wasser, komische Ovale und Wassertropfenformen und ganz skurrile Sachen. Aber ich glaube, dass das im städtebaulichen Kontext fast nie funktioniert. Also das muss schon so eine Größe haben, das Gebäude, dass es so sehr für sich selber stehen kann und ein Wahrzeichen werden kann, dass es den Anspruch haben darf, über andere kontextuelle Gegebenheiten hinwegzusehen. Und sonst ergibt sich das nun mal aus einmal städtebaulichem Kontext, Material, was du gerade angesprochen hast, innerem Gebrauch, das ist mir das Wichtigste. Und natürlich auch Typologie, Funktion, das muss natürlich alles berücksichtigt werden. Aber im Kern, als Fazit, würde ich sagen, gesetzte Form funktioniert nur in den seltensten Ausnahmen.
Was für einen Fehler haben wir denn gemacht? Was haben wir denn für einen Fehler gemacht? Warum funktioniert es denn nicht so gut?
Wir fragen uns zu vage Fragen.
Und es entwickelt sich kein Gespräch und es entwickelt sich dann in dem Fall ein sehr spezielles Gespräch, aber welches nicht unbedingt, finde ich, genau auf das Thema ist. Und dann findet man schlecht den Faden wieder zurück zum Thema, was eigentlich meine Aufgabe wäre, ich weiß. Aber so schwierig dann...
Das ist schwierig, ich kann das voll verstehen. Wir müssen es uns, glaube ich, ein bisschen einfacher machen. Also wir müssen es eigentlich so machen, wie wir normal miteinander reden. Also wenn wir abends zusammenhocken, oben in der WG von euch, Bene, und irgendein Thema ist gerade am Start... Dann reden wir halt über Form und dann nehmen wir halt die Sachen, die gerade rumliegen. Dann nehmen wir halt das Glas, das vor uns steht.
Aber es hat auf jeden Fall nicht das geklärt, was wir eigentlich wollten mit dieser Folge, glaube ich. Nämlich grundlegend über die Form zu reden. Wir haben eigentlich nicht grundlegend über die Form geredet, sondern viel Geschwafel um sehr wenig Aussage erstmal, fand ich erstmal.
Ja, wir haben viel geschwafelt heute, ja. Das stimmt. Also ich auf jeden Fall.
Ja, ich auch.
Aber lass uns das nochmal angucken, wenn du dafür die Muße hast, Freddy. Ich glaube, da können wir trotzdem eine coole 20-Minuten-Folge draus machen.
Aus einer Stunde 36 Aufnahmen.
Aber wäre es nicht ein bisschen zu schade, dieses gute Thema Form für so eine halbherzige Folge dann aufzugeben?
Die muss ja nicht Form heißen.
Okay. Ja, eben.
Ach so, kann ja irgendwie kann man anders heißen.
Okay, ja.
Mit diesem Code erhalten Sie 10% Rabatt bei Architekturbedarf, so nennen wir die.
So ein Clickbait-Titel.
Ja. Wenn du das hier siehst, wenn du das hörst, das wird deine Welt verändern.
Ich glaube, ganz ehrlich, die spannendsten 5 Minuten, selbst für die meisten Menschen, die es hören, sind gerade die letzten 5 Minuten gewesen. Weil die das, glaube ich, auch witzig finden, wenn wir es verzocken, sage ich mal.
Ja.
Oder was anderes.
Ich würde es auf jeden Fall nochmal neu machen wollen.
Ja, man kann auf jeden Fall eine Folge draus machen.
Ja.
Aber ich glaube, dass das nicht die Formfolge war, wie wir uns die vorgestellt haben.
Das Ding. Keine Frage.
Die kann
irgendwie anders heißen.
Ja, wie nennen wir die? Weil ich wollte nur sagen,
wenn
wir die
Architektur und Widerspruch.
Ja, ein schön kleiner Titel, den der Robert Venturi rotiert gerade im Grab, spürst du das? Bebt bei euch auch die Erde.
Das ist auf jeden Fall mal ein Spannungsbogen. Das ist gut.
Da weiß keiner, was auf dich zukommt.
Ja. Hey, scheiße.
Und das ist dann die komplette Folge. Scheiße. So 7 Sekunden.
Also 12 Sekunden Intro, 8 Sekunden Outro. Ah, scheiße.
Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis nächstes Mal.
Wusstet ihr, dass Humphrey Bogart, als er 1940 oder so in Casablanca mitgespielt hat, dachte, das würde der schlechteste Film werden, in dem er je mitspielt?
Echt?
Ja.
Ja.
Und vielleicht ist diese Folge genau sowas. Vielleicht sind wir alle Humphrey Bogarts in Casablanca. Und die Folge ist genial.
Ja.
Aber ich glaube nicht. Also eine der nächsten Folgen wird auf jeden Fall zum Thema Filme sein. Die zwei Filme, um die es gehen wird, sind einmal der Film 2001 Odyssee im Weltraum und dann noch der Film Das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock. Die Empfehlung ist einfach, wenn ihr Lust habt, das genau mitzuverfolgen, dann einfach vorher die Filme anschauen. Die gibt es halt nicht bei Netflix oder so, die muss man sich halt kaufen oder ausleihen, aber eure Eltern oder so, die haben bestimmt
genug Geld.
Irgendwo noch eine VHS rumliegen.
Genug Geld.
Nein, nicht schlecht. Spaß. Ja, aber ich dachte eigentlich, das hauen wir raus, bevor die Folge kommt. Aber egal.
Ja, eigentlich wäre das ja dann die nächste Folge geworden. So. Außerdem haben die Leute jetzt genug Zeit, sich den Film anzugucken.
Okay, super.
Das macht doch eh keiner. Es hören doch eh noch 4 Menschen zu. Was machen soll ich überhaupt der ganze Stress?
Und noch ein Vorschlag allgemein. Kontroversen, also dass wir wirklich auch mal Leute interviewen, wo wir wissen, die haben eine ganz andere Haltung als wir. Und dann sitzt du da und diskutierst über ein Thema und du hast mal wirklich 2 Meinungen und nicht so aggressiv wie wir immer so, ja, nee, oh ja, sehe ich auch, ja, genau, ja, finde ich auch gut.
Du hast recht, Ruben.
Ah,
das wäre eigentlich mal cool.
Hast du gemerkt, was ich gemacht habe? Ja, aggressiv hab bejaht!
Du musstest es nicht erklären.
Ich bin dagegen.